Liebe Geschwister, wir hören eine übersetzte Predigt von Jan Flaut mit dem Thema »Hast du noch Zeit für echte Beziehung?« Es ist schön, um wieder einige Gedanken weiterzugeben. Wir haben im Laufe der letzten Jahre schon viele Dinge miteinander geteilt und wie viele Gedanken hat Gott schon mit uns geteilt. Und dann bin ich mal neugierig, was es für dich persönlich gebracht hat. Was bewirkt das Reden unseres Herrn mit dir in deinem Leben? Ich meine in der Praxis jeden Tag. Oder fängst du damit nichts an? Ist es nur eine Gewohnheit geworden, um zu einer Bibelstudienkreis oder Gemeinde zu gehen und schöne Gedanken zu hören? Und es bleibt bei einer Gewohnheit? Oder nimmst du die Worte Gottes auf und führst es zu einer besseren Beziehung zu ihm? Daher auch das Thema dieser Predigt. Hast du Zeit für echte Beziehung? Es gibt sehr viel, womit man sich beschäftigen kann. Und es kommt so viel auf einen zu, sodass das Beschäftigtsein mit dem Glauben dahin führt, dass wenig Inspirierendes empfangen wird. Oder wird es eine Beziehung, worauf ich mich ganz verlassen kann, egal welche Situation es auch gibt? Gott ist so nah. Ich möchte sehr gerne, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass die Beziehung mit dem himmlischen Vater und dir selbst, zwischen Jesus und dir selbst, aber auch zwischen Menschen untereinander sich verbessert. Zwischen Ehepaaren zum Beispiel. Denn ich finde, dass oft Uneinigkeit und Distanz in Ehen vorhanden sind. Es werden oft böse Worte gewechselt zwischen Menschen, die einmal gesagt haben zueinander, dass es keine bessere und schönere und liebenswürdigere Person gibt. Aber das passiert auch in anderen Beziehungen. Diese Welt braucht Menschen, die eine Beziehung pflegen mit dem lebendigen Gott und die das auch im täglichen Leben umsetzen und sich dabei nicht ablenken lassen durch negative und falsche Gedanken, die aus einer anderen Quelle kommen, das Böse, der Widersacher von Liebe und Leben. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Geschichte gefunden in 1. Samuel 13 und 14. Es ist die Geschichte von der Glaubenstat des Jonathan. 1. Samuel 14, Vers 1 lese ich jetzt. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu dem Waffenträger sagte, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater teilte er es nicht mit. Was war passiert? Die Philister sammelten sich zum Kampf gegen Israel mit einer enormen Armee. 3000 Wagen und 6000 Gespanne und Fußvolk so viel wie der Sand am Ufer des Meeres. 1. Samuel 13, Vers 5. König Saul hatte den Auftrag bekommen von Samuel, um auf ihn zu warten in Gilgal. Dort würde Samuel binnen 7 Tage hinkommen, um Brandopfer und Friedensopfer zu opfern, und dort würde er König Saul erzählen, was er tun sollte. 1. Samuel 10, Vers 8. Aber als Samuel nicht nach Gilgal kam, am 7. Tag, fing das Volk an, auseinanderzulaufen. Und Saul fing sogar an zu opfern. 1. Samuel 13, Vers 8 und 9. Saul dachte, Regeln sind Regeln. Es muss geschehen. Wenn Samuel jetzt nicht kommt, dann werde ich es tun. Das scheint durchgreifend zu sein, aber es war eine Sache von Ungehorsam. Das sagte Samuel auch zu ihm. Was hast du getan? dann kommt Saul mit dem Vorwurf, du warst zu spät. Das ist eigentlich noch sehr aktuell. Wenn es nicht genau nach den Regeln geht, so wie wir es bedacht haben, nimmst du es demjenigen übel, während es so gut ist, um einfach mal abzuwarten und Raum zu geben an einen Gott, der sagt, ich habe dir doch gesagt, dass ich mich um dich kümmere. Und nicht, man sollte sich an alle möglichen Regeln halten. Oft ist das, wie in dieser Geschichte, eine Folge von Angst und ein Mangel an Vertrauen. Dadurch kannst du vieles verlieren. Und so wie auch in einer Beziehung. Bedenke doch mal, wie viel Streit hat es gegeben wegen der Zeit und dass eine Verabredung nicht ganz in der Zeit verlief. Alles sollte gemäß festgesetzten Normen geschehen. Und sonst kann eine Beziehung vollkommen auseinandergehen, während du früher gesagt hast, wir können alles voneinander ertragen. Aber das scheint dann nicht mehr zu stimmen. Wir leben in einer Gesellschaft, vor allem im Westen, wodurch wir durch die Uhr regiert werden und nicht durch die Tatsachen, dem anderen den Raum zu geben, den du selbst auch gerne hättest. Von Gott aus gesehen wirkt es so anders. Es gibt ein Lied mit dem Text, was du nicht willst, dass dir geschieht, tue das auch deinem Nächsten nicht an. Das ist eine ganz falsche Übersetzung der Worte Jesus. Er sagte, wenn du gerne möchtest, dass dein Nächster dir antut, tu es ihm ebenso an. Das ist positiv aktiv und nicht negativ, wie dieser Text in dem Lied sagt. Was du nun so gerne möchtest, was bei dir geschieht, versuche das bei deiner Nächsten zu tun, egal ob es nun auch buchstäblich bei dir geschieht. Weiter mit der Geschichte. Also eine Armee gegen Saul, gegen Jonathan und gegen die Israeliten. Und dann steht in Kapitel 13, Vers 17, dass auch eine Vernichtungstruppe aus dem Lager der Philister aufzog in drei Abteilungen, um Israel zu verfolgen. Vernichtungstruppen, das sind die Plünderer. Und Plünderer, kennst du das? Dass dein Frieden und deine Ruhe und alles Mögliche wird von dir gestohlen. Harmonie und Schuldlosigkeit, was auch so wichtig ist. Und stattdessen bekommst du Schuldgefühle und Unfrieden und Unruhe. So wärst du ein gebundener Mensch. Ich würde es so schön finden, wenn wir hier in dieser Gemeinschaft zueinander sagen würden, kennst du Schuldgefühle? Und dass wir antworten würden mit, nein, was ist das? Das würde echt gut sein. Aber Schuldgefühle, damit haben wir alle zu tun. Menschen mit Schuldgefühlen sind immer beschäftigt mit der Frage, ob sie es wohl erfüllen können, wenn der andere etwas fordert. Das Schlimmste ist, wenn es auf der religiösen Ebene geschieht. Dass man Dinge tut, wobei man denkt, der andere erwartet das von mir. Das könnte ich tun, während ich hier spreche. Warum stehe ich hier? Nun, weil ich eingeladen bin, um euch eine Geschichte zu erzählen, auch wohl Predigt genannt, obwohl ich nicht so froh bin mit diesem Wort. Ich bin nicht so ein Prediger, aber möchte viel lieber eine Geschichte erzählen. Darum bin ich hier. Nun, das muss ich gut und anständig tun und auch auf die Zeit achten, genau die richtigen Dinge sagen. Und wenn ich so tue, dann sagt ihr vielleicht, gut gemacht, Jan. Aber dann tue ich das, weil es so vorgeschrieben ist und ich mich daran halten muss. Oder darf ich sprechen von meiner Beziehung und dem Leben, das Gott mir gibt? Und darf ich auch darüber sprechen, wo ich schwach bin oder Zweifel habe oder Mühe? Es gibt so ein Verlangen nach Transparenz, einfach ehrlich zu sein mit dir selbst, auch Schwachheit zeigen zu dürfen. Ja, aber mit Gott bist du doch stark? Ja, gewiss, mit ihm sind wir stark. Aber manchmal bist du selbst so schwach und so ratlos. Hast du da noch den Mut, das zu sagen? Oder hast du Angst, dass du den anderen enttäuscht? Zum Beispiel? Es gibt so viele Gedanken, und wenn die dann geplündert werden, dann musst du etwas anderes dem gegenüberstellen. Nun, sie konnten da nichts gegenüberstellen. Es kommt noch ein seltsamer Teil in dieser Geschichte, in Kapitel 13, Vers 19. Und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden. Denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und ganz Israel musste zu den Philisteren hinabziehen, jeder um seine Pflugschar und seinen Spaten, sein Beil oder sein Sickel zu schärfen. Das war sehr teuer, steht dann da. Und nur Saul und Jonathan waren noch bewaffnet. Die Philister hatten gesagt, dass sie keine Waffen haben dürften. Also hatten sie keine Waffen. Also der Feind bestimmte, dass man sich nicht bewaffnen darf. Ich denke, es ist doch nicht zu glauben, dass man zu einer Armee in einem Land sagt, ihr dürft keine Waffen haben. Und wenn du dein Landarbeitsgerät bei uns schärfen lassen willst, das kannst du machen, sonst nichts. Der Feind sagt, keine Waffen, also bewaffne ich mich nicht. Und das Wort also gefällt mir nicht. Das kommt mir sehr komisch vor. Aber das geschieht vielleicht in deinem eigenen Leben auch mal, dass es so viele Argumente gegen dich in deiner Situation gibt, dass du keine Waffen mehr hast. Das ist schlimm. Dass ich mich nicht mehr wehren kann, also mich selbst verliere. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, um mich herum, worauf ich mich verlassen habe, und die mich dann einfach sitzen lassen, und dass ich dann denke, och, dann tue ich das Gleiche. Dass ein Jonathan mit seinem Vater zu tun hatte, der wohl auf dem richtigen Weg war, aber nachher vom Weg abirrte, ja, was soll ich dann noch tun? Wie schnell kannst du dich selbst verlieren durch das, was der Feind in der geistlichen Welt sagt, so ganz subtil und nicht mit Nachdruck im Sinne von, ich bin dein Feind und nehme dir deine Waffen ab, und dass dann einiges verloren geht, dass du in dieser Gedankenwelt spürst, dass es allmählich von allem etwas weniger wird. Wir haben ja alle unsere Enttäuschungen. Wo bleibst du denn, wenn du diese Art Gedanken hast? Jemand sagte mir vor einiger Zeit, ja, am Anfang, wenn du das neue Leben mit dem Herrn bekommst, dann ist alles so schön und frisch. Und man kann so überschwänglich und froh leben. Aber allmählich schwächt das immer mehr ab. Nun, dann frage ich mich, weshalb schwächt das allmählich immer mehr ab? Es wird eigentlich immer schöner, ausgeglichener, mehr in Balance. Oder was man einmal zu mir sagte, Jan, weißt du, was du bist? Ein Idealist. Dann denke ich, ja, das bin ich auch. Und so möchte ich bleiben. Ein Mensch mit Idealen. Aber dann ein Mensch mit Idealen, der sich entwickelt in Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Wenn ich an Jesus denke, dann stelle ich die Frage, was war nun sein größtes Kennzeichen? Und dann ist die Antwort die Beziehung mit seinem Vater. Er war so nah beim Vater. Was der Vater sagte, das redete er. Das ist Freiheit. Ja, so weit sind wir noch nicht, kannst du dann sagen. Oder du sagst, ich lerne es, um so nah wie möglich beim Vater zu bleiben. Immer um dort meinen Trost und meinen Mut herzunehmen. Dort das Leben zu entdecken. Und dann können die Philister sagen, was sie wollen. Aber das ist dann nicht mehr bestimmend. Es fällt mir auf, wie das hier geschrieben steht. Es steht in Vers 20 buchstäblich, also und ganz Israel musste zu den Philisteren hinabziehen. In unserer Sprache gibt es das auch schon. Zu den Philistern gehen heißt so etwa wie, das ist ein Untergang. Sie mussten zu den Philistern hinab und das taten sie. Dagegen konntest du nichts unternehmen. Aber das Schöne ist, dass Jonathan sagte, ich gehe zu den Philistern. Aber das tat er mit einer ganz anderen Einstellung. Es ist meine Entscheidung, zu denen hinzugehen und nicht wie ein Sklave, um zu fragen, ob sie etwas für mich tun können, ob sie mir etwas Barmherzigkeit schenken wollen. Denn das wollen sie doch nicht. Gehe niemals zum Teufel und bitte ihm um Gnade. Denn das kann er nicht. Gott kann das wohl und ganz ausgiebig. Nun lesen wir in 1. Samuel 14, Vers 1. Komm, lasst uns hinübergehen zu den Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater teilte er es nicht mit. Warum nicht? Nun, es gibt Dinge, die können dich abhängig machen von dem anderen. Und von der Furcht und dem Mangel des anderen. Und es kann schon besser sein, selbst eine Entscheidung zu treffen. Das bedeutet nicht, dass du den anderen ablehnst. Nein, dass du vielleicht selbst dem anderen auch Raum gibst, durch die Schritte, die du machst. Immer abwarten, was der andere auch tut. Kann schon mal sehr lange dauern. Also wage es mal, selbst Schritte zu nehmen, oder? Was ich so bemerkenswert finde, so wie hier steht in Kapitel 14, Vers 2, und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum. Und das nehme ich auch ganz buchstäblich. Saul saß an seinen Grenzen, an der Grenze seiner Möglichkeiten. Und Saul sah so viel Widerstand, dass er die momentane Situation nicht mehr überblicken konnte und keinen Ausweg mehr sah. Saul hatte auch Schuldgefühle. Und weil er in dieser Weise dachte, auch wenn er noch Waffen hatte, er benutzte sie nicht. Er brauchte die Worte Gottes nicht mehr und kam nicht weiter. Warum nicht? Wenn du aufzählst, was gegen dich ist, und zählst, was für dich ist, dann entdeckst du oft, dass du in der Minderheit bist. So wie beim Gideon-Prinzip, viele gegen wenige. Und dann würdest du es nicht retten können. Bei Gideon, und das bleibt für mich eine spannende Geschichte, sagte Gott, es sind zu viele. Mache es mit weniger, sonst wirst du vielleicht doch sagen, sieh mal, wie gut wir das geschafft haben. Wir sind doch stark und kräftig. Aber dann wird es auf einmal aus eigener Kraft. Weil Kraft gibt es aus der Beziehung, wo Gott für dich sorgt. Was wir heute Morgen auch gesungen haben über Gnade. Und früher konnte ich mit dem Wort Gnade nicht viel anfangen. Das Wort wurde oft gebraucht, um zu zeigen, dass du eigentlich nicht darstellst und dass Gott eventuell noch wohl bereit ist, um etwas für dich persönlich zu tun. Aber jetzt habe ich dieses Wort enorm geschätzt, ganz und gar abhängig zu sein von jemandem, der sagt, ich sorge für dich, ich unterstütze dich, ich gebe dir Kraft und das gebe ich dir als Geschenk, gratis. Das Hinübergehen von Jonathan, das ist ja schon etwas. Er sagte, nun, dann gehe ich alleine mit nur meinem Waffenträger. Sie mussten hinübergehen zwischen den Pässen, steht in Vers 4. Auf der einen Seite eine Felszacke mit Name Bozas und eine Felszacke auf der anderen Seite mit Name Senne. Bozas bedeutet glitschig und Senne ist Dornenstrauch. Also musst du zwischen dem glitzigen Geschwätz des Gegners hindurch. Lügen, die den Zweck haben, um dich zur Fall zu bringen, und das Stachliche des Gegners, die Irritationen im Leben. Da musst du hindurch, auch wenn es sehr schwer zu sein scheint. Andere Frage, wie schwer hat Jonathan es in dieser Situation? Er sagte zu seinem Waffenträger in 14, Vers 6, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht kann der Herr für uns handeln, denn der kann ebenso gut erretten durch wenige oder viele. Das ist ein Schlüssel. Der Herr kann ebenso gut erretten durch wenige oder viele. Er benutzt keinen Zählrahmen. Er rechnet nicht mit allem, was dagegen ist oder was jemand mal sagte. Ja, wir können den Widersacher, der Teufel, wohl versuchen zu bekämpfen, aber der hat so viel Erfahrung über tausende von Jahren und was können wir schon dagegen unternehmen? Nicht also. Denn derjenige, der an deiner Seite steht, Jesus, der hat noch viel mehr Erfahrung. Also bei wem schließe ich mich an? Wer ist mein Ausgangspunkt? Wer ist meine Kraft? Nun sagte der Waffenträger zu ihm, Vers 7, tue alles, was du vorhast. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Dein Waffenträger, wer ist eigentlich mein Waffenträger? Ich denke, dass der Herr das selbst ist. Als ich darüber nachdachte, kam der Gedanke, kannst du das wohl sagen? Der Herr ist mein Waffenträger. Ja, genauso gut wie das Umgekehrte auch wahr ist. Ich will auch seine Waffen von Gerechtigkeit und Wahrheit tragen. Er trägt so seine Worte und seine Gedanken und Liebe mit dir mit. Er trägt es für dich, gibt es dir und offenbart es dir. Dann sagt Jonathan in Vers 8 und 9, wir wollen zu den Männern hinübergehen und es ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen, halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Das scheint unlogisch zu sein. Er wählt hier echt die schwierigste Seite. Es würde doch sicherer sein, wenn die Philister sagen würden, halt, bis wir zu euch gelangt sind. Denn dann gab es noch die Möglichkeit zur Flucht. Aber heraufkommen. Was man zu zweit nicht tun sollte, ist zum Feind heraufklettern. Denn wenn die Philister ein paar Steine hinunterwerfen würden, wärst du geschlagen, oder? Aber er wählt die Seite des Vertrauens. Er wählt die Seite von Gott, der mit dir mitgeht und der Raum gibt, um zu sein, wer du bist, inmitten von schweren Situationen. Auch das Prinzip von Heraufklettern, nur schon für dein Gefühl. Bist du ein Aufsteiger oder bist du jemand, der allen Konfrontationen aus dem Wege geht. Wie schlimm erlebst du Angst und Verurteilung? Oder du denkst, ich schaffe es doch nicht. Oder ich bin zu schwach. Was bestimmt dein Leben? Kletterst du hinauf zu den Dingen, die Gott dir gibt, mitten im täglichen Leben? Lasst uns bitte Abstand nehmen von einem Glauben, es immer selbst tun zu müssen. Manchmal scheint es so, dass der christliche Glauben noch viel zu viel mit verschiedenen Arten von Religionen zu tun hat. Denn die haben alle als Ausgangspunkt, ich muss es jeden Tag so gut wie es geht tun. Und hoffentlich erfülle ich die Aufträge, die Gott mir gibt. Das kann Folgendes sein: 5-mal auf deine Knien fallen am Tag oder sich von Dingen fernhalten und so weiter. Auch im christlichen Bereich besteht auch diese Einstellung: hoffentlich bete ich richtig oder hoffentlich habe ich den richtigen Glauben. Und wenn ich es nun gut mache, dann wird Gott vielleicht für mich sorgen. Aber das Elend dabei ist, dass in dem Moment, wo es nicht so funktioniert, fühlen die Menschen sich oft im Stich gelassen von Gott. Und dadurch kann Gott den Menschen nicht mehr erreichen. Nicht, weil er sie im Stich lässt, sondern du verlierst deinen Freund gerade im Moment, wo du ihn am meisten benötigst. Gott ist kein Gott von Wechselgeld. Er ist kein Gott, der sagt, wenn du es richtig gemacht hast, dann bin ich bereit, dir zu helfen oder dich zu akzeptieren. Sein Ausgangspunkt ist, ich liebe dich. Mit meinem ganzen Wesen liebe ich dich und möchte, dass du zu deinem Recht kommst. Das ist unsere Beziehung und nicht, wenn ich nur ein perfektes christliches Leben führe. Denn dann gibt es einen Ankläger, der dazwischen sitzt. Und Jesus hätte es nicht deutlicher sagen können. Der Satan, der dich Tag und Nacht anklagt. Niemals gut, niemals genügend. Immer etwas anderes tun. Aber der Gott der Nähe lässt dich wandeln in Schuldlosigkeit, in Unabhängigkeit. Gerade weil du ganz abhängig bist von ihm. Und das gibt den Menschen so viel Raum. Und da musst du durch Dinge hindurch, die klitzig oder stachelig sind. Und er sagt, ich zeige dir einen Weg und lasse dich emporsteigen. In Vers 11, 1. Samuel 14, wenn sie sich zeigen, dann sagten die Philister, sieh an, Hebräer kommen aus den Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und dann sagen die Männer der Wache zu Jonathan und seinen Waffenträgern, kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Ja, da ist jemand, der dir eine Lektion erteilen will, damit nichts von dir übrig bleibt, dass deine Identität vernichtet wird. Für Jonathan war das nicht das Signal, dass er etwas von dem Feind lernen sollte, sondern es war das Signal für einen Sieg, quer durch die Unterdrückung hindurch. Wenn wir auf unsere Füße stehen wollen im Reich Gottes, dann ist das nicht durch Gunst von der Mitwirkung des Gegners oder von einer ruhigen Periode des Gegners. Mache die Dinge konkret. Ich liebe nicht so besonders den Gedanken von »Es scheint wohl«, dass heutzutage alles dagegen ist, das ist viel zu verschwommen. Es gibt heutzutage viel Widerstand auf allen Gebieten. Jesus tat niemals geheimnisvoll darüber. Er sagte, sie haben mich verfolgt. Und das werden sie bei dir auch tun. Wenn wir also ausgehen von den Gedanken, nun, ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird und wir eine ruhige Periode bekommen, und dass der Gegner sich etwas zurückzieht, damit wir in Ruhe im Reich Gottes bauen können, dann wirst du oft enttäuscht. Wir bauen das Reich Gottes auf der Grundlage einer engen Beziehung mit dem Vater und mit Jesus. Und wenn du das lebst, dann kommt da so viel wirkliches Leben zum Vorschein und Sieg und Raum und noch so viel Gutes. Wir werden es euch schon lehren, sagte der Gegner. Aber Jonathan sagte, steig hinauf, mir nach. Denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und die Philister fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete die Philister. Der Gegner, negative Gedanken. Das, was deine Beziehung zerstören will, wird unschädlich gemacht. Die Worte, die du glaubst, durch das Leben, das du vergegenwärtigst, werden dann nicht immer nur im Sichtbaren, damit dein Leben etwas gemütlicher wird, sondern inmitten von Missgeschick und Enttäuschung geprägt. Wir sind kein Heil für diese Welt, wenn wir sagen, bevor wir uns einsetzen für diese Welt, sollte doch etwas mehr Zusammengehörigkeit zustande kommen. Aber ich sehe, dass es immer weniger wird. Ich sehe stattdessen immer mehr Härte zwischen den Menschen untereinander. Immer mehr Uneinigkeit und Unverständnis. Immer mehr Hass und Neid. Ich begegne immer mehr Negativität, Bosheit und Ärger um nichts. Man fragt sich manchmal, wie kann man nur über die einfachsten Dinge so böse reagieren? Während man sich gar keine Gedanken mehr macht, wer der Mensch eigentlich ist. Wir sind zum Heil für diese Welt da. Und wir werden nicht erst abwarten, bis diese Welt sich verändert hat. Aber gerade wenn wir inmitten von Härte und Negativismus das wirkliche Leben zum Vorschein rufen, dass man trotz aller Gegenschläge hindurch sieht, was echt ist. Vor Jahren bekam ich einmal ein Bild von jemandem, der das Bild gekauft hatte. Und das Bild sah aus so wie eine unbedeutende, einfache Zeichnung, wofür der Käufer einen sehr hohen Betrag zahlte. Und die Menschen sagten, das ist klar. Jeder Kunsthändler, der Ahnung von Kunst hat, wird für so ein wertloses Bildchen keinen so hohen Betrag zahlen. Als aber das Bild ihm gehörte, fing er an, ganz vorsichtig das Sichtbare von dem Bild zu entfernen, wodurch das unsichtbare Original zum Vorschein kam. Er wusste, dass unter dem wertlos aussehenden Bild ein wunderbares Bild verborgen war, das niemand sehen konnte. Er wusste, was die Wirklichkeit des Bildes war, während derjenige, der darüber gemalt hatte, es wertlos machen wollte. So geht das auch mit Menschen. Es gibt so viele Menschen, die abgeschrieben sind wegen ihrer äußeren Erscheinung, was sie tun und was sie nicht tun, und was sie sagen und was sie nicht sagen. So viele Menschen sind durch das Werk des Bösen abgeschrieben, so viele wertvolle Geschöpfe. Um so viele Gründe, um ihr Alter, ihre Aussprache, ihre Hautfarbe und um ihre Unwissenheit und Ungeschicktheit oder gerade weil sie so viel erreicht haben. Hinter diesen Menschen verstecken sich so viele wunderbare Geschöpfe. Und dann sagt Gott in Jesaja 49, Vers 9, kommt ans Licht oder komme zum Vorschein und lass dich nicht mehr unterdrücken durch die Philister, die mit einer fortdauernden Abweisung und Gewalt unsichtbar machen, was sichtbar sein sollte. Darum bin ich so sehr froh mit dem Heiligen Geist, der dem Mensch mehr Sicht gibt auf das, was wirklich wichtig ist. Es wird oft so viel Aufmerksamkeit angewendet für die sichtbaren Dinge, die jedermann sehen kann. Aber was steckt dahinter? Das möchte ich zum Vorschein bringen. Und nach diesem einen Sieg kamen noch mehr Siege. Denn das breitet sich aus. Und das Schöne ist, und das sehe ich in der Bibel jedes Mal wieder, neu in den vielen Geschichten, man sieht oft eine Person, die in einem bestimmten Moment nicht mehr akzeptiert, dass der Gegner zu bestimmen hat. Und dass er dann aus dem Glauben, den Gott hat, den Gegner bekämpft. Das hat zur Folge, dass die Hinterbliebenen, die schon lange nicht mehr an einen Sieg glauben, auch in Bewegung kommen. Sie sagen, was passiert dort im Lager? Vers 16, siehe, ein lärmendes Getümmel, das immer hin und her wogt. Es scheint, dass durch die Aktion von Jonathan der Feind in große Verwirrung kam. Sie bekämpften einander. Und siehe, da war das Schwert des einen gegen den anderen. Hierdurch bekamen auch die anderen wieder Mut. Vers 22. Und alle Männer von Israel, die sich im Gebirge versteckt hatten, setzten auch sie ihnen nach im Kampf. Schließe dich an bei der Erneuerung des Denkens, damit du auch den Sieg erlebst. In dieser Geschichte spielt noch etwas anderes eine große Rolle mit, was auch deutlich zeigt, wie der Satan arbeitet. Saul hatte über die Israeliten einen Fluch ausgesprochen, in Vers 24. Verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Was für eine fremde Entscheidung. Erst den Sieg erringen und danach darfst du dann etwas essen. Während es normal ist, wenn man das vorher macht. Nimm es für dich selbst als geistliches Gesetz. Erst das Wort Gottes essen, bevor man dem Feind entgegentritt. Jonathan hat das getan. Der hat wohl gegessen. Warum? Weil er nicht wusste, dass ein Fluch ausgesprochen war. Aber ich denke, wenn Jonathan es gewusst hätte, hätte er es trotzdem gemacht. Er hatte mit der Spitze seines Stabes Honig aus der Wabe genommen und gegessen. Und dann steht da, dass seine Augen wieder hell wurden. Es ist so gut, wenn man einen klaren Blick hat, und Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Und wie sind die Dinge? Dass du das tust, was Gottes Wort sagt. Und deine Beziehung mit Gott bringt das Leben und die Realität hervor. Und dass du dich nicht zurückhalten lässt durch einen Fluch, der verhindern will, dass du Gottes Wort isst. In einem bestimmten Moment wird das losgeworfen, um zu sehen, wer sich versündigt hat gegen den Schwur von Saul. Und dann kommen sie zu Jonathan. Und was sagt Saul? Du musst sterben, Jonathan. Denn du hast gegessen, obwohl es nicht erlaubt war. Und dann passiert das Umgekehrte. Dann sagen die anderen, 1. Samuel 14, Vers 45, sollte Jonathan sterben, der diese große Rettungstat in Israel vollbracht hat? Das sei ferne. So wahr der Herr lebt, es wird kein Haar seines Hauptes auf die Erde fallen. Denn mit Gottes Hilfe hat er den Sieg errungen. Er rettet erst seine Landsleute und wird dann durch die oder das Volk errettet. So funktioniert es. Ich finde es ein schönes Prinzip im Reich Gottes, dass Erlösten Erlöser werden. In dieser ganzen Geschichte sehen wir, dass ein Sieg beginnt durch eine gute Beziehung mit dem Herrn. Das sollte auch unsere Einstellung werden. Wenn jemand falsche Entscheidungen trifft, dann darfst du doch wählen für das Gute. Glaube das, was der Vater sagt. Erhalte die Beziehung aufrecht, wenn du negative Situationen als Ausgangspunkt nimmst, auch innerhalb von Beziehungen, dann verlierst du die Waffen des Wortes Gottes, die Wahrheit und dadurch auch die Möglichkeit der Wiederherstellung und Erneuerung. Aber wenn du sagst, auch wenn es überall schief läuft, so will ich doch mein Leben dir hingeben, damit meine Beziehungen in Ordnung kommen. Wie? Das zu tun und mein Leben ihm anzuvertrauen. Ich finde es so schön, dass der Herr sagt, wenn du mühselig und beladen bist, ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir, sagt er denn, während es doch so viele mühselige und beladene Menschen gibt, die sich abrackern und versuchen, aus eigener Kraft noch etwas zu erreichen. Es ist so viel besser, dass man auf das Wort reagiert. Komm, dann gebe ich dir Ruhe und aus dieser Ruhe heraus das Leben zu entwickeln. Wir miteinander haben das Recht, um Ruhe hineinzubringen in das Leben eines Menschen und das zu verbreiten. Und läuft dann immer alles so, wie du es gerne möchtest? Vergangene Woche war die Beerdigung meiner Schwägerin. Das trifft einen ganz tief. Du hättest es so gerne anders gewollt. Sie war 52 Jahre alt. Und dann kommen die Fragen. Ja, wir haben doch einen mächtigen Gott und ein wunderbares Evangelium. Wie ist das nun? Miteinander haben wir uns dafür entschieden. Und manchmal ist dann der eine stärker als der andere. Und dann wieder umgekehrt. Aber in jedem Fall haben wir dafür gewählt, unseren großen Freund nicht zu verlieren, Jesus. Dieses Leben bleiben zu vertreten, sich daran festzuhalten und von dort aus zu segnen und Gutes zu tun. Die Worte Gottes wertvoll zu halten, ihm nicht zu verlieren, so wie deine Waffenrüstung, weil der Gegner das sagt, sondern gerade und umso mehr dich dafür einzusetzen, um sie zu bewahren, zu bewachen und sie zu halten, damit du darin mit deinem Leben vorankommst und merkst, dass es doch Wege gibt, um lebendig zu bleiben. Und noch mehr als das. Um doch dieses Prinzip aufrechtzuhalten, wir klettern hinauf, ob Gegner, Räuber oder Dieb, wir klettern hinauf mit einem Evangelium, das so gut und so rein ist und das dich frei macht und seinen Anfang findet in einer Beziehung. In einer Beziehung, die immer enger wird. Eine Sache lasse ich mir niemals wegnehmen und das ist, dass Gott mein Vater ist und Jesus mein allerbester Freund. Vertiefe dich darin. Denn daraus kommt so viel Leben und Wärme und Trost zum Vorschein. Darum zum Schluss, wähle für dich selbst. Und weißt du, was ich mache? Ich gehe zu den Philistern und dann werden sie bemerken, wer mein Gott ist. Wir werden zusammen mit ihm gewinnen. Amen. Danke, Vater, für eine Beziehung, worin du uns so viel Raum gibst, um zu leben. Du bist so gut zu uns. Danke, dass wir zusammen mit dir anfangen, zu bauen an einer guten Beziehung. Wir sind voller Erwartung von dem Leben, was daraus zum Vorschein kommt. Amen.